Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 262 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 3. April 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir erneut über eine anstehende politische Reform, nämlich die der gesetzlichen Krankenversicherung.
Marcel Neumann, Bereichsleiter Maklervertrieb im Provinzialkonzern, erzählt uns im Gespräch von seinen ersten 100 Tagen in seiner neuen Rolle und was er noch so vorhat.
Und in den News der Woche geht es um den Kontakt zum Maklerbetreuer. Pangea Live zieht die Reißleine bei einem Immobilienfonds. Der Baufinanzierungsmarkt steuert auf einen Beraterengpass zu. Und viele Fahrräder und E-Bikes sind nicht gut versichert.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Aus der Redaktion. Und nun
haben wir einen Schmolltalk für Sie, in dem es schon wieder um ein politisches Thema geht. Eieiei. Ja.
Und schon wieder eine
Reform. Die Politik
hält
uns ganz schön auf Trab hier.
Hallali, die haben aber die Ärmel hochgekrempelt.
Ja, ja.
Aber es passt,
ja, ja.
Es passt auch gerade zu meiner Stimmlage. Hust, hust.
Ja, genau. Es geht nämlich dieses Mal um Gesundheit, beziehungsweise um die Finanzkommission Gesundheit, die ja von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU eingesetzt wurde und die ein paar Reformvorschläge machen sollte, wie man denn die gesetzliche Krankenversicherung vor ihrer Finanznot retten kann. So, 2 Berichte wird diese Finanzkommission vorlegen. Einen hat sie jetzt vorgelegt, 483 Seiten stark mit 66 Vorschlägen.
Hast du gelesen, alle Schmidt, ne?
Habe ich von vorne bis hinten.
Da schläft man auch gut ein, glaube ich.
Da geht es um die kurzfristige Stabilisierung der Finanzen. Und dann wird sie Ende des Jahres nochmal einen weiteren Bericht vorlegen, wo es dann um die Strukturreformen geht, die mittel- bis langfristig das System verbessern sollen. So.
Ja.
Genau. Das ist so der grobe Rahmen. Ziel ist es eben, die Beiträge zu stabilisieren, damit wir gesetzlich Versicherten nicht immer mehr bezahlen müssen. Auch das Leistungsniveau einigermaßen zu sichern und die Ausgaben zu begrenzen. Das haben die sich so zum Ziel gesetzt für diesen ersten Bericht.
Als du das berichtet hast, Schmidt, hast du da eher mit dem Kopf geschüttelt oder eher genickt?
Och, ich sehe das ja relativ emotionslos, muss ich sagen.
Du wirst ja auch nie krank.
Naja, schon. Die Kommission hat eben 66 Vorschläge gemacht. So, die hat sie jetzt an die Politik übergeben und die Politik muss sich halt jetzt natürlich aussuchen, was setzen sie davon um und wie man bei Politikern generell erwarten kann. Ich erwarte halt nicht, dass sie sich nun ausgerechnet die kontroversen Vorschläge raussuchen.
Ausgerechnet Frau Wagen, die ist sehr angriffslustig immer wieder.
Sondern
ne?
ich denke halt, dass sie irgendwie so ein bisschen Kleinkram vielleicht machen und halt nicht so mutig rangehen, ja. Sagen wir es mal so.
Toll.
Das würde mich überraschen. Genau. Also, was gehört denn zum Beispiel zu diesen Reformvorschlägen? Ich habe mal ein paar zusammengesammelt, wo ich dachte, wo die meisten Menschen was mit anfangen können. Also, generell soll so ein bisschen die Vergütung gebremst werden von Ärzten, Apothekern und so weiter und so fort. Die sollen auf die tatsächlichen Kostensteigerungen im jeweiligen Bereich eben begrenzt werden. So, das wird schon mal nicht jedem schmecken. Aber nun.
Ja, kann nicht jeder glücklich sein mit einer Reform.
Nee,
ne? Muss man auch mal sagen.
Darauf hat die Kommission eben auch geachtet, dass alle so ein bisschen ihren Beitrag leisten müssen.
Da ist jeder mal dran. Okay.
Genau. Dann wird es auch so ein paar Leistungsausschlüsse haben sie vorgeschlagen, also Homöopathie soll rausfallen und ein paar Sachen sollen überprüft werden, wie zum Beispiel auch die Früherkennung von Hautkrebs bei gesunden Menschen, wo kein Anlass besteht. Also dieser typische ab 35, glaube ich, ist ja der Check-up, wo man das machen kann, regelmäßig. Das sollen sie erstmal aussetzen und überprüfen, ob das denn überhaupt was bringt. So. Dann haben sie auch im Teilbereich Krankengeld einiges vorgeschlagen, nämlich dass es ein Teilkrankengeld geben soll, wenn man also nur so teilweise arbeitsunfähig ist, soll es eben auch nur einen Teil Krankengeld geben.
So das ist übrigens mein Favorit, Schmidt.
75%, genau.
Ja. Ja.
Weil es ja auch nicht immer so ist, dass man komplett arbeitsunfähig ist.
Mhm. Ja.
Dann wollen sie den Zahlbetrag aber auch senken von im Moment 70% des Bruttogehalts auf dann 65%.
Mhm.
Dann wollen sie, was ja auch schon vorher ein bisschen die Runde machte, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern abschaffen für Leute ohne Kinder unter 6 Jahren.
Mhm. Mhm.
Dieses Bürgergeldbezieher-Thema, da wollen sie den Bund stärker in die Verantwortung holen.
Das ist nicht neu, ne?
Die Kassen ja auch fordern, oh. Genau, genau. Und sie haben ein paar Steuererhöhungen vorgeschlagen. Also
ja, die eine trifft mich hart.
Ja, Raucher und Leute, die gern trinken, die müssen ein bisschen, fordern sie deutliche Erhöhungen der Steuer, was das auch immer heißen mag.
Wobei, Schmidt, da steht Spirituosensteuer, das betrifft also kein Bier.
Nee, das, genau.
Also es ist, das ist schon mal ganz okay.
Und was sie auch vorschlagen, ist, dass man eben so eine Limo-Steuer einführt, wie das die Briten auch gemacht haben.
Ja. Mhm.
Also auf zuckergesüßte Erfrischungsgetränke. So, das sind jetzt so mal ein paar, die ich rausgesucht habe. Da gibt es eben noch ganz viele mehr. Ich habe das auch nochmal verlinkt. Da ist auch der Link zu den 483 Seiten starken Bericht drin. Wer das auch gerne nachlesen will, jetzt mal über
unbedingt.
Ostern.
Schmidt.
Immer ran.
Was ist denn dein Favorit, Schmidt?
Naja, dieses Thema mit den Bürgergeldbeziehern, das ist natürlich so eine Sache. Das ist halt eine gesamtgesellschaftliche Leistung.
Ist aber linke Tasche, rechte Tasche. Da trifft am Ende den Steuerzahler.
Das wird den Steuerzahler treffen, aber da sind halt dann die Privatversicherten auch noch mit dabei, natürlich.
Nicht schlecht.
Die sollten sich daran ja auch irgendwie in irgendeiner Form beteiligen.
Finde ich auch.
Und dann finde ich generell den Anspruch gut, den die Kommission hat, dass man halt sagt, geht wieder mehr auf dieses, bringt es was, ist es wirtschaftlich, Gedanken zurück.
Mhm.
Weil ich glaube, man sonst echt Probleme bekommt mit den Ausgaben. Das sieht man ja jetzt schon. Aber es gibt viele Nice-to-have-Sachen, aber im Endeffekt soll es ja ein Basisnetz an Gesundheits sichern.
Mhm.
So. Und sowas wie Homöopathie oder so.
Nee, da bin ich auch ein bisschen kontra, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, ist hier zu Hause auch immer ein Thema. Ich weiß, dass das viele Leute sehr mögen und dass es dann auch funktioniert tatsächlich, wenn man es mag.
Ja, gut, dann ist man beim Placebo.
Genau.
Aber ich meine, diese Kügelchen sind ja nun auch jetzt nicht, die kosten ja keine 50 Euro pro kleines Fläschchen. Das kriegt man halt dann auch schon mal nochmal selbst bezahlt. Das muss eigentlich nicht die Allgemeinheit bezahlen.
Ich finde ganz interessant, ich sehe bei einer Sache einen doppelten Hebel. Wir waren neulich mal wieder in der Schwimmhalle, im Schwimmbad und haben gesehen, wie sich Menschen ernähren, würde ich jetzt mal so vorsichtig ausdrücken.
Pommes.
Das ist so Generation Pommes und Cola. Und man sieht es dann den Leuten auch an. Und wenn jetzt zuckergesüßte Erfrischungsgetränke. Jetzt war neulich wieder Coca-Cola-Werbung. Ey, 1,5 Liter unter 1 Euro.
Ja.
Wo ich denke, boah, das ist echt schon ganz schön billig. Und ich glaube auch, dass Fusel in Deutschland zu billig ist. Deswegen finde ich eigentlich die Spirituosensteuer, auch wenn ich gerne einen Whisky trinke, aber sonst eben nichts, finde ich gar nicht so blöd, ehrlich gesagt. Auch mit den Erfrischungsgetränken. Das hat einen doppelten Hebel. Ne? Das macht das für die Kinder unsexy.
Mhm. Naja, eher für die Eltern der Kinder.
Naja, aber auch die Kinder am Kiosk dann, also in der Schule.
Ja, gut. Wenn sie für ihren Taschengeld
so denke,
bezahlen müssen, ja.
Ja, das ist ja hier ein Thema auch bei uns zu Hause. Und vielleicht trinken sie dann doch mal lieber ein bisschen Leitungswasser oder so. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, Tabaksteuer, das Ding ist, da glaube ich, dass es ausgereizt ist. Also wenn du da 8, 9, 10 Euro für eine Schachtel Kippen zahlst, wer dann immer noch raucht, der raucht auch weiter. Also das weiß ich nicht, ob da noch
das
eine Bremswirkung einsetzt. Aber die anderen beiden Sachen finde ich gar nicht so schlecht.
Ja.
Und was ich am liebsten mag, ist diese Teilkrankschreibung, Schmidt. Mhm. Ich weiß nicht, warum wir in Deutschland das noch nicht haben. Ey, wie oft haben wir schon gesagt, Scholle, leg dich mal 3 Stunden hin.
Ja.
Ne? Und du sagst ja eigentlich ein bisschen, also ich habe da mal wieder einen Rotz oder irgendwas von meinen Kindern gekriegt. Und dann denkst du so, ja, irgendwie ein bisschen kannst du ja arbeiten. Aber du musst eben auch mal eine Runde pennen, dich aufs Ohr hauen und sowas ausschlafen.
Bisschen mehr ausruhen als sonst.
Und das muss doch mal verdammt möglich sein, ey, was ist denn hier los? Und dann sagt man eben, ey, dann arbeitest du 4 Stunden am Tag und den Rest legst du dich hin. Finde ich wirklich gut. Und das muss doch mal erlaubt sein und gehen.
Ja, weil so hat man natürlich auch halt Phasen, wo natürlich Mitarbeiter komplett ausfallen.
Ja.
Und dann ja auch zum Teil lange Phasen, je nachdem, was eben die Erkrankung ist. Und so könnte man immer noch ein bisschen am Ball bleiben, wenn es dann eben trotzdem noch einen
leichte Tätigkeiten. Ich denke immer so, boah, Alter, ich habe doch nur einen Rotz, jetzt willst du mich hier schon wieder 3 Tage komplett aus dem Verkehr ziehen. Warum? Ja, und das finde ich ganz gut.
Ja. Wobei das Krankengeld natürlich, das wäre ja noch, also du bist ja nicht so lange krank geschrieben für einen Rotz, dass das Krankengeld schon zahlt. Aber auch bei so einem Rückenproblem oder sowas, ne, genau, also dass einen ja mehrere Wochen oder Monate dann tatsächlich mal ausnocken kann. Da ist ja vielleicht dann trotzdem, je nachdem, wenn man dann in Behandlung ist und es wird langsam besser, dann kann man ja vielleicht trotzdem eben schon mal irgendwie 1 Stunde oder 2 oder 3 sich mal wieder an den Rechner setzen und dann muss man halt wieder zur Physio und sowas. Also, ne, finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Ja.
Das finde ich wirklich gut. Und aber sag mal, Schmidt, in dem 400-Seiten-Werk, nee, wie viele Seiten?
483 Seiten.
Geil. kommt da eigentlich auch meine Lieblingsindustrie, die Pharmaindustrie, vor?
Ja, Pharmaindustrie kommt auch vor, ja.
Ja. Denn ehrlich gesagt, das vermisse ich so ein bisschen.
Ja, nee, die kommen auch ein bisschen vor. Ja. Da habe ich aber jetzt die Vorschläge nicht parat.
Alles klar. Denn
wie
da
gesagt,
hab
nachlesen.
Ich habe Studien auch gesehen, wie teuer denn tatsächlich Medikamente in Deutschland sind. Ich glaube ja manchmal, die lachen wirklich im Kreis, in der Pharmaindustrie. Ne? Die GKV zahlt den ganzen Bums. Und die können die Preise da wirklich, naja, nicht frei diktieren, aber das ist schon ganz schön knackig. Also wenn ich da mir manche Sachen angucke, ich glaube, die so können vielleicht auch einen Beitrag leisten, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, müssten sie auch. Wie gesagt, alle sollen einen Beitrag leisten, damit das funktioniert. Genau. Aber das sind eben so die kurzfristigen Sachen. Ich bin gespannt, was dann an Strukturreformen noch kommt. Ja, und jetzt bin ich eben sehr gespannt, was Frau Waken und Co., was sie denn so umsetzen wollen. Sie verspricht Tatendrang, dass sie jetzt entschlossen handeln wollen.
Ja, der Spiegel hat schon angezweifelt übrigens. Ne? Die haben gesagt, die haben geschrieben, nee, so viel Tatendrang ist da nicht bei Frau Waken. Nee,
ich glaube es auch nicht.
Also es wird interessant, gegen wen sie sich da durchsetzen kann. Im Endeffekt gegen alle, ne? Es sind ja alle dran.
Also es bleibt spannend, das Thema auf jeden Fall.
Ist so ein toller Job. Ich wäre jetzt auch gerne Gesundheitsminister.
Ist sowieso so, ich glaube, der wahrscheinlich unbeliebteste Ministerposten im Kabinett.
Ja. Also kannst du dir noch Lauterbach da jetzt vorstellen? Also ich glaube, der hätte mehr Tatendrang fast gehabt. Oder?
Der war umtriebig, ja.
Ja, ne? Und der war auch streckenweise auf Agro.
Wobei das Cannabis-Gesetz ich jetzt nicht unbedingt als großes Werk sehen würde, aber gut.
Ja, nee, stimmt auch wieder.
Okay, hätte man den Elan vielleicht auch schon mal einfach in das GKV-System stecken können und in die Reform dort, aber
Ja, der hatte die Krankenhausreform. Eieiei, das waren noch Zeiten. Alles so lange her schon wieder, Schmidt.
Ja, ist alles echt. Es geht. Die Zeit rennt. Sie rennt.
Sie rennt. Die Zeit
und
rennt.
Es passiert nichts.
Doch, jetzt kommt's.
Jetzt
kommt's.
Genau. Ja, wir sind gespannt.
Ich glaube, jetzt ist der Moment, an dem wir unsere Zuhörer fragen. Ich wollte gerade sagen Leser. Zuhörer fragen. welchen Reformpunkt mögen Sie da draußen an den Hörgeräten und welchen mögen Sie gar nicht? Also wir sind auf viele Meinungen gespannt auch. Dürfen gerne auch ein bisschen schimpfen. wieder auf die SPD oder irgend sowas. Also sind wir recht entspannt. Also her damit an.
Aber sie dürfen auch gegen die CDU schimpfen, natürlich.
Muss ja, gegen alle, ne? Also. Da sind wir auch, da sind wir nicht vorbelastet. Also,
nein.
Genau.
Eben.
An
so,
Redaktionen.
Ja,
was?
Okay, Entschuldigung. Wie lautet die E-Mail-Adresse jetzt, ohne zwischen zu quatschen? Ich schweige so.
Aber ich vergesse nicht, werd dement. redaktion@pfefferminzia.de. Nur ernst gemeinte Zuschriften, bitte.
Ja, weil April-Scherz war gestern. Wir sprechen heute am Donnerstag ein, genau.
Vorgestern.
Gut.
War das. Ja.
So, dann weiter im Text, würde ich sagen.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Seit 100 Tagen ist Marcel Neumann nun Bereichsleiter Maklervertrieb im Provinzialkonzern. Pfefferminz, der Geschäftsführer Matthias Hess und ich sprechen mit ihm darüber, wie sich sein Alltag verändert hat, was er denn erreichen will, was Makler aktuell beschäftigt, wie KI die Branche verändern wird und noch viel mehr. Hören wir doch mal rein. Hallo aus dem Studio in Hamburg mal wieder. Matthias und ich haben es nach St. Pauli geschafft und wir haben einen Gast nämlich im Studio, dieses Mal Marcel Neumann, Bereichsleiter Maklervertrieb im Provinzialkonzern. Sehr schön, dass du heute da bist, Marcel. Hallo.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir sprechen heute ein bisschen über deinen Werdegang. Du kommst ja nun aus einer Phase, in der du mehrere Marken ja parallel aufgebaut oder und oder gesteuert hast, also UCC, Offlane, Campingfreunde und HFK 1676. Was sind denn für dich persönlich die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit, die du gesammelt hast?
Das waren, sagst du ja, schon einige Marken, die wir da entwickeln oder weiterentwickeln durften oder aufbauen durften. Da hat man sicherlich viele Erkenntnisse mitgenommen. Es war auch eine intensive Zeit, waren ja 5 Jahre von Beginn OCC alleine. Dann haben wir irgendwann die Campingfreunde gegründet, weil wir gesehen haben, dass der Wohnmobilsektor einfach steigt. Das war in der Pandemie. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Da konnten dann Menschen nicht mehr so reisen, wie sie wollten. Dann war der Bereich entsprechend auch im Fokus bei uns. Dann kam irgendwann das Thema HFK 1676 noch zusätzlich dazu. Und Offlane eigentlich so das, was ich dann zum Schluss mit verantwortet habe, kurz vor meinem Weggang sozusagen, diese neue Marke noch zu kreieren. Ich glaube, das Größte, was wir erarbeitet haben, war einfach diesen Community-Gedanken von OCC zu adaptieren, in weitere Branchen reinzubekommen oder weitere Communities so. Und das war auch meine Idee, diese Blaupause OCC, die einfach schon seit vielen, vielen Jahren Bestand hat, in einer interessanten Community, also Oldtimer und Premium Cars, Fuß gefasst hat und dann irgendwann auf Wohnmobile zu adaptieren, das Ganze bei Tuning zu adaptieren oder HFK als die Maklermarke, der Claim kam dann irgendwann noch dazu, das war die Idee, da auch glaubwürdig zu agieren. Und Versicherungen, machen wir uns nichts vor, ist eine Sache, die heftet man vielleicht ab und im Schaden verleistet sie. Das ist ja auch das Gute bei ich sag mal, Geschichten mit alten Autos oder mit Wohnmobilen. Da sprichst du nicht über Schäden, über Altersarmut oder ähnliches, sondern darüber, dass du über die Geschichten der Menschen auch berichtest. Und das kannst du auch adaptieren auf den Maklervertrieb, weil der Makler, also als Beispiel, ich mache jetzt mal kurz Werbung für OCC unter anderem, natürlich mit dem Kunden ganz anders ins Gespräch kommen kann, wenn man sich über das alte Auto unterhält, weil das ist ehrlicherweise teilweise gefühlt ein Familienmitglied. Ja. Wie viele Geschichten ich mir anhören durfte auf den Messen von Menschen, die über ihr Auto sprechen, phänomenal. Und das ist sicherlich so dieser Ansatz, der da was ganz Besonderes ist und auch ganz viel Spaß gemacht hat. Ich hatte ja bei mir war Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung mit Innovation, die Themen lagen bei mir. Und da habe ich einfach ganz, ganz viel gelernt. Wie kriegen wir es hin, mit solchen Marken, sag ich mal, anders zu agieren? Wohlgemerkt, wir hatten auch die Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt eine PHV verkauft hätte, dann hast du sicherlich eher, ich sag mal, reduzierte Möglichkeiten, da wirklich Stories oder Communities aufzubauen. Und das war, glaube ich, so eins der größten Themen. Auf der anderen Seite in so eine Transformation zu gehen. OCC war vor 5 Jahren, hatte hier und da Probleme, sag ich mal, in Richtung der Verarbeitung von Anfragen. Das hat nachher auch Ausführungen gehabt, dass auch das mit Mitarbeitern samstags arbeiten musste. Man war sehr unter Stress und so weiter. Und diese Transformation hinzubekommen, irgendwann erstmal Vertrauen zu schaffen, weil es gab ein komplett neues Management seinerzeit, auch sich an den Themen dann auch festzumachen und auch zu gucken, wie kriegen wir es hin, die Menschen mitzunehmen. Das war auch ein großes Learning für mich. Wie kriegt man sowas hin, Leute oder Menschen sozusagen zu begeistern für etwas Neues? Wir sind ja jetzt auch über KI und Co. wird es auch neue Anforderungen geben in den Versicherungen oder Maklerhäusern. In dieser Phase ist man immer. Und ich glaube, das war auch eins so der größten Learnings. Wie kriegen wir es hin, Vertrauen zu schaffen, echt auch zu wirken und auch Menschen mit auf so eine Reise zu nehmen. Und ja, intensive 5 Jahre, ja, mag ich nicht missen.
Das scheint ja gut funktioniert zu haben, weil die Mutter hat dann ja gerufen Anfang des Jahres und dich zum Bereichsleiter Maklervertrieb bei der Provinzial gemacht. Mhm. Wie hat sich denn dein Alltag verändert? Ich kann mir vorstellen, vorher war man bei der Konzerntochter in einer kleineren Gesellschaft, jetzt bei der Mutter im großen Konzern. Das muss doch ein ganz anderes Arbeiten sein.
Am Ende ja und nein. Ich würde sagen, das Thema Makler ist schon seit sehr vielen Jahren bei mir, eigentlich seitdem ich in der Branche, Versicherungsbranche damals bei der Condor Versicherung gelernt habe, ist das Thema Makler bei mir sehr präsent. Und auch bei OCC war es der stärkste Maklervertrieb. Deshalb, ich sag mal, der Griff Richtung Makler und auch wie wir sie begeistern, ist sicherlich gleich. Aber im Konzern ist der Arbeitsalltag natürlich anders. Da geht es viel mehr in Abstimmung, viel mehr in Ressortkonferenzen oder Führungskräftekonferenzen. Und man ist natürlich in so einem Konzern da anders unterwegs. Mhm. Auch ich war vorher in der Geschäftsleitung, konnte Ideen direkt mit einbringen und dann hat man ausprobiert und gemacht. So, ja. Im Konzern hat man natürlich mehr Menschen, die mitsprechen wollen, was auch okay ist. War aber auch eins der Gründe, den ich meiner Lernkurve haben wollte, wieder in einen Konzern einzukehren, um einfach auch dahingehend auch größer wirken zu können, wenn man es dann durch die Tür bekommt, in Anführungsstrichen. Ne? Und das ist auch der Unterschied. Auf der anderen Seite, bei OCC hatten wir jetzt einen Standort. Hier sind es jetzt 5 bis 6 Standorte, wo ich Mitarbeiter habe. Deshalb bin ich auch auf der einen Seite nicht nur bei Maklern jetzt viel, die ich mit Stefan Ninzen gemeinsam besuche, dem Co-Bereichsleiter, also mit, ne, den ich ja beerben werde, Richtung Ende September, sondern halt auch viel an den Standorten. Und das ist sicherlich auch vom Tagesablauf noch ein bisschen. Ich bin halt sehr viel an Standorten und richte mich da ein. Plus alles, was so ein Konzern so mitbringt.
Was hört man da so, wenn man so die Standorte besucht? Wird man da mit offenen Armen empfangen oder erstmal Zurückhaltung?
Also erstmal habe ich überall offene, also ich glaube, alle sind ziemlich offen, muss ich sagen. Und auch, man hat ja vorher eine Vorstellung und ich hatte ja vorher auch Kontakt zum Konzern, weil die OCC ist eine Tochter. Ich hatte die Produktentwicklung bei mir, das hat viel mit den Münsteranern zum Beispiel zu tun oder mit den Kielern, auch im Vorwege schon, dann war mir das schon mal mindestens bewusst. Die Mitarbeiter in meinem Bereich sind offen, muss ich sagen, und auch, ich spreche mit jedem und frage auch, was ist eigentlich so der, man würde auf Neudeutsch Purpose sagen, das Kompetenzcenter Maklers innerhalb der Provinzial. Und da ähneln sich die Aussagen sehr stark. Also das hätte ich nicht erwartet, ehrlicherweise. Weil regional abhängig hat man ja doch andere Anforderungen. Der Osten, der Makler im Osten agiert anders als der Makler vielleicht im Süden. Aber so, da kann ich sagen, ähnelt sich sehr viel von den Aussagen. Das freut mich auch wie wir da agieren, ist eine Sache, die ich, kann ich gar nicht sagen, welche Erwartungshaltung ich hatte, aber es freut mich, dass wir da so offen sind.
Was sind da so die Aussagen? Was beschäftigt die Makler?
Also ich frage ja schon, was macht eigentlich das Kompetenzcenter aus? Also Makler, warum sollte der Makler mit uns zusammenarbeiten? Weil er ist ja frei in seiner Entscheidung im Gegensatz zu anderen Versicherern. Und auch wenn eine Provinz eine große Marke ist, hat keiner auf uns gewartet. Da ist, glaube ich, so das Thema Nahbarkeit sehr und dieser Servicegedanke sehr groß, dass die Maklerbetreuerinnen und Maklerbetreuer da einfach sehr, sehr hinterher sind und auch gucken, dass die Makler, mit denen wir dann zusammenarbeiten, wo es dann auch passt, sehr eng auch betreut werden, sehr eng aktiviert werden und auch das Service-Level relativ hoch ist oder größer ist, glaube ich, auch als bei anderen. Zumindest höre ich das auch aus den Gesprächen bei den Maklern heraus. Und das ist meines Erachtens heute, wo wir sehr auf Prozesse aus sind, auch bei den Versicherern, sehr auf darauf, das muss irgendwie alles standardisiert werden, glaube ich, ist das wiederum ein Faktor, der dann auch ein Wettbewerbsvorteil ist.
Mhm. Mhm. Was möchtest du denn in deiner neuen Rolle anders machen oder vielleicht auch einfach weiterführen, weil es gut läuft?
An sich müssen wir uns ja ständig verändern, ne? Weil ich sag mal, die Anforderungen werden anders am Markt. Wir haben jetzt 2 bis 3 Jahre stark auch mit Konsolidierern. Das gab es früher so nicht mit den Aufkäufen. Das ändert sich auch für die Versicherer, unsere Ansprechpartner. Dann werden Dinge zusammengeführt. Maklerpools, ne? Private Equity ist auf einmal da ganz stark geworden. Deshalb sind die Anforderungen, die wir haben, auch als Versicherer, ändern sich ständig. Deshalb muss ich auch mich verändern mit meinem Team, auch die Anforderungen KI. Ist ein Thema, was wir vor ein paar Jahren auch so noch nicht so stark im Einsatz hatten. Und Versicherer öffnen sich auch da. Deshalb muss ich sagen, ändert sich ganz, ganz viel. Auch meine Rolle ist natürlich eine andere als vorher. Konkret würde ich halt sagen, sind das die Dinge, wo ich mich auch anpassen muss. Ne? Was möchte ich nicht ändern, ist, glaube ich, sehr zugewandte Marcel in Anführungsstrichen Richtung Maklervertrieb, weil das ist das, was ich seit bald Jahrzehnten in Anführungsstrichen auch schon mache. Mhm. Und auch zu erkennen, was sind so gerade die Bedürfnisse des Marktes und das auch mit meinem Team zu spielen zu können. Ich komme jetzt von außen, bringe sicherlich neue Impulse mit, möchte aber auch nicht schlecht reden und das ist auch überhaupt nicht schlecht, was eine Provinzial bisher gemacht hat. Aber es können halt neue Impulse sein, die wir gemeinsam entwickeln. Mhm. Und dahingehend ist das, glaube ich, so das, was ich auch immer schon gemacht habe. Impulse zu geben, reinzugehen, zu gucken, was ist gerade am Markt vielleicht jetzt der neue Standard, wo müssen wir uns hinentwickeln und dann entsprechend auch die Menschen mitnehmen zu können auf dieser Reise.
Mhm. Musst du zu Beginn vielleicht auch noch ein bisschen Orientierung schaffen für die Makler, weil die Provinzial ja durchaus viele Maklervertriebe hat oder Gesellschaften hat, die sich dem Makler zuwenden. Mhm. Ich sag mal jetzt die HFK, dann kommt jetzt die Provinzial neu dazu, für mich zumindest neu dazu, die Lippische etc. Also das ist ja schon ein großer Schwung an Versicherern, die es da gibt. Da muss der Makler ja auch so ein bisschen die Orientierung behalten und vielleicht auch im Haus die Orientierung behalten werden.
Sollte am besten, ne?
Ja.
Ich nenne euch jetzt nicht den Bestand, aber ich kann euch sagen, dass wir im Makler Vertrieb, wenn man nur mal den Bestand des Marktes der Provinzial angucken würde, würde zu den Top-Versicherern in Deutschland gehören. Mhm. Also nur auf der Ebene des Bestands. Und das, wie du schon sagst, sieht man von außen gar nicht, dass man eigentlich schon so stark ist im Maklervertrieb. Mhm. Und das geht schon darum, dass wir sagen, klar, es ist die Provinzial seit einigen Jahren auf der DKM auch vertreten und hat da Themen, die wir auch schon angeboten haben. Aber ich glaube auch, die Klarheit in den Marken muss noch präsenter sein, weil die Fragen, die ich manchmal habe, was ist es? Ist es die Hamburger Feuerkasse? Ist es jetzt die Provinzial? Und dann ist es die Grüne und die Blaue? Und dann hast du einen großen Markenmix, ehrlicherweise. Das auch einmal zusammenzuführen und eine Markenidentität für den Maklervertrieb der Provinzial zu schaffen, ist sicherlich eines von den größten Themen, womit ich mich auch befasse aktuell, mit all den Prozessthemen, die wir haben, mit den Produktthemen, um einfach eine Provinzial in diesem Vertriebsweg Makler noch präsenter zu machen. Das sind ja ganz viele Themen, die da zusammenspielen, mhm, um da auch mutig voranzugehen. Und da bin ich guter Dinge, dass wir es hinbekommen. Wir haben meines Erachtens die Menschen an Bord, mit denen wir das können, definitiv sogar. Und wir haben auch aus dem Vorstand sozusagen die Rückendeckung, dass wir da weiter agieren können. Natürlich sind wir sehr stark an der Ausschließlichkeit unterwegs mit der Provinzial in den Geschäftsgebieten. Mhm. Das berücksichtigen wir natürlich auch. Aber Deutschland ist groß und dahingehend ist der Maklervertrieb sicherlich derjenige, der da auch Wachstumsambitionen hat, mhm, mit denen ich mich dann jetzt auch gerne beschäftige und mit denen wir auch gerade, wo wir gerade, ich sag mal, die Themen weiterarbeiten, die wir brauchen, um dieses Handwerkszeug zu haben, das zu hebeln.
Mhm. Kurze Verständnisfrage für mich. Der Ausschließlichkeitsvertrieb ist nur im Norden unterwegs, ne?
Nee, wir haben ja Düsseldorf, Münster drumherum, ne? Das
war für mich noch Norden, aber so Bayern, Baden-Württemberg,
genau, richtig. Ne? Genau. Da sind dann die Schwesterunternehmen in Anführungsstrichen unterwegs, ja, aber da hat man keine Ausschließlichkeit, richtig, ja.
Okay, das heißt, darüber nimmt man dann den Weg über den Maklervertrieb.
Ja, korrekt.
Auch, okay, ja. Alles klar. Mhm.
Ein Claim der Provinzial ist ja, wir für Makler. Mhm. Wie sieht das denn konkret aus?
Auf der einen Seite, was ich vorhin gesagt habe in den Gesprächen mit den Vertriebsleitern, so heißen die bei uns, oder Maklerbetreuer, Maklerbetreuerinnen, habe ich herausgehört, dass wir ganz stark darauf setzen, dass wir mit dem Makler sehr eng sind, dass wir gucken, welche Anforderungen sind da und wie sie auch lösen können. Wir haben auch ein großes Betriebsbereich bei uns. Wir sind insgesamt 120 Mitarbeiter, die sich nur um das Thema Makler kümmern. Also entsprechend auch da ist der Servicegedanke sehr hoch. Und ich glaube, dass man da heute auch Vorteile hat gegenüber den Wettbewerbern. Das muss man aber mehr nach außen spielen, dass es den Menschen auch oder den Partnern bewusster wird. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich auch eigentlich immer schon gelebt habe, ist zu verstehen, was braucht denn der Markt? Ich kann ja nicht auftüren, was ich gerne hätte, sondern ich muss ja schauen, was der Makler gerne vor mir hätte und in welchen Bereichen können wir arbeiten. Wir sind der zweitgrößte Wohngebäudeversicherer in Deutschland. Müssen wir darauf aufbauen. Wir machen viel Kfz-Geschäft, wir machen viel Wohnungswirtschaft. Mhm. Aber es sind mit den anderen Sparten. Und das möchte ich auch mit den Maklern, die wir haben, die das Handwerkszeug zur Verfügung stellen, dass wir für Makler auch nicht nur als Claim haben, sondern auch wirklich leben. Mhm. Ich kann sagen, von den Menschen tun wir das definitiv. Es muss auch menscheln am Ende. Natürlich geht es um Prozess, geht um Produkt, aber es muss auch menscheln. Die Menschen müssen die Makler, Maklerinnen müssen das Vertrauen haben in uns. Und da geht es halt auch darum, genau das noch weiter aufzubauen und dann auch den Vertrieb entsprechend auch auszuweiten auf das deutschlandweite Geschäft.
Wie kann das konkret aussehen?
Auf der einen Seite hat man natürlich, wenn man eine sehr starke Ausschließlichkeit hat, Prozesse auch sehr stark auf die Ausschließlichkeit gesetzt. Und das ist auch gut so, mhm, und das braucht man auch definitiv. Wenn wir jetzt gucken, was brauchen Makler aber vielleicht morgen, dann schauen wir uns schon an, wie kriegt man auf der einen Seite das Richtung Identität, habe ich schon ja vorhin, mhm, genannt, wie kriegt man da vielleicht eine Vereinfachung hin in den Prozessketten, wo der Makler sich an uns wendet und wo kriege ich auch, es gab eine Fusion, Düsseldorf-Münster zum Beispiel, wo kriegst du irgendwann da auch das gleiche Handwerkzeug für die Kollegen vor Ort hin. Da braucht man sicherlich noch das ein oder andere, wo wir dran schrauben müssen. Und dann geht es auch weiter in, was wir vielleicht auch schon bei OTC gemacht haben, weitere Angebote zu stricken. Bei OTC hat man eine Akademie zum Beispiel, digital. Ein digitales Format, wo wir neben den Produkten, da gab es jetzt nicht so viele, da hat man ja sehr viel Kfz gemacht, klar, noch andere Möglichkeiten angeboten haben, die Makler zu schulen zum Beispiel oder weiterzuentwickeln. Das ist eine Sache, die stelle ich mir bei uns auch vor. Dass wir neben den ganzen Produktthemen, die wir haben und einen ausgezeichneten Service und Schaden, damit machen wir uns dann nachher auch, ist ja das Credo, dass wir weitere Angebote stricken, die für den Makler relevant sind, wo er dann am Ende des Tages auch lieber an uns denkt, wenn er dann das nächste Produkt eindenkt, als an vielleicht jemanden aus dem Wettbewerb.
Mhm. Du hast jüngst in einer Kolumne geschrieben, künstliche Intelligenz ist im Maklervertrieb, mhm, längst angekommen. Ist das eine gute oder eine schlechte Sache?
Ich finde, es ist eine sehr gute Sache. Es gab oder gibt sicherlich bei dem einen oder anderen Ängste, dass Jobs rationalisiert werden und dann hat man vielleicht verschiedene Tätigkeiten, die man morgen so nicht mehr braucht. Das mag auch sein. Man muss halt die Menschen dazu hinbekommen, dass wir mit diesen Tools, Instrumenten, die wir haben, uns auch beschäftigen und auch arbeiten können. Deshalb wird man es hinbekommen, meines Erachtens Prozesse oder auch Servicegedanken deutlich besser zu skalieren als bisher. Heutzutage brauchen teilweise Polizierungen oder Antworten immer noch viel zu lange. Oder ich kann nicht 24/7 beim Versicherer anrufen, um Informationen reinzubekommen, die ich benötige. Oder ich muss mich in irgendwelchen Bedingungswerken durchforsten, um dann die richtigen Leistungsumfänge zu finden. Das schafft KI heute schon sehr, sehr schnell ab. Wenn ich mit Maklern spreche und auch mal da immer wieder hinterfrage, wie weit bist du eigentlich gerade, dann geht es auch von bis. Einige haben sich ChatGPT gerade runtergeladen, in Anführungsstrichen, als App. Andere sind dabei, halt Bedingungswerke zu vergleichen und da auch in, ich sag mal, das Ranking ihrer Versicherer neu zu adaptieren. Oder im Maklerpool-Segment bist du nochmal ganz woanders, wo du diese Instrumente halt nutzt, um die Beratungsleistung zu optimieren.
Ja.
Deshalb bin ich ein großer Fan von KI ohne Angst machen zu wollen, ehrlicherweise, weil man braucht, und da bin ich ein starker Verfechter, den Mensch am Ende immer noch, auch in der Beratung, aber auch in dem Vertrauen der Menschen meines Erachtens, und sollte aber für mich eigentlich immer kein Ersatz sein, sondern eigentlich ein zusätzliches Hilfsmittel, um einfach Dinge dann anders zu können oder auch mehr Zeit zu haben für den menschlichen Kontakt und, ich sag mal, Standardprozesse oder Standardarbeiten irgendwo auszulagern. Mhm. Deshalb ist KI für mich sogar eine sehr, sehr gute, nicht Erfindung, das gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, aber es ist gut, dass es jetzt angekommen ist oder langsam ankommt.
Was machen Versicherer denn heute noch falsch im Umgang mit Maklern?
Also ich glaube, kein Versicherer sollte sich einbilden, in Anführungsstrichen, dass Makler auf jemanden gewartet haben. Es gibt eine Vielzahl an Versicherern, natürlich werden die auch immer weniger und man ist, glaube ich, auch darauf erpicht, als Makler zu gucken, ist da eine Finanzstärke hinter und kann ich meinem Kunden guten Gewissens dahin bringen. Mhm. Wird die Schadenbearbeitung gut gemanagt und ist es nicht einfach nur ein günstiger Tarif, den ich verkauft habe. Dennoch, diese Selbstverständlichkeit, Makler von uns zu überzeugen, müssen, glaube ich, auch die Versicherer teilweise mehr für sich gewinnen. Gerade wenn man nicht in dem Segment ist, ich sag mal, tief in der Maklermaterie ist, könnte es sein, dass vielleicht jemand bei anderen Versicherern auf die Idee kommt zu sagen, jetzt gehen wir irgendwo rein in einen Markt und alle haben auf uns gewartet und bringen das Geschäft zu uns. Das ist in der Realität sicherlich ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, so eins der Themen, wo auch große Einheiten, auch wie eine Provinzial, die meines Erachtens wissen sie es, verstehen müssen, was wirklich das Bedürfnis des Maklers ist und nicht nur sagen, ich gehe jetzt irgendwo rein und werde mit Geschäft zugeschmissen, weil das ist definitiv nicht mehr Fall. Maklerpools haben es geschafft, dass man durch Vergleicher noch vergleichbarer ist sozusagen, wie Check24 im Endkundenbereich. Deshalb muss man da auch sicherlich mehr Hausaufgaben machen, als es vor einigen Jahren der Fall war. Also da muss man seine Hausaufgaben ehrlicherweise gemacht haben und auch nicht davon ausgehen, dass Versicherer das Geschäft nur zu uns bringen, weil wir eine große Marke sind, sondern wir müssen halt auch entsprechend was dafür tun.
Ja. Wenn du jetzt den Maklervertrieb so herrichten könntest, wie du ihn gerne haben möchtest, wie würde der für dich aussehen?
Ja. Auf der einen Seite müssen wir sicherlich die Antworten finden für die verschiedenen Anforderungen des Maklers. Also man hat einen Maklerpool, man hat vielleicht einen Industriemakler, man hat einen Einzelmakler oder einen Gewerbemakler und jeder hat andere Anforderungen. Und auch wenn ich die Skills sehe eines Maklerbetreuers, muss der sicherlich anders agieren beim Maklerpool als beim Industriemakler. Mhm. Und das müssen wir meines Erachtens, wenn wir da überall rein wollen, noch schärfer justieren. Das haben wir schon teilweise. Wir haben ja auch ein eigenes Team, die sich um Industriemakler kümmern zum Beispiel. Wir haben eigene Kollegen, die sich dann um Gewerbemakler kümmern, um einfach die Anforderungen des Marktes auch bedienen zu können. Ich glaube, da kann man noch was dran machen. Dann ist das Thema Identität, in der wir drauf gekommen sind, schon darauf zu schauen, wie kriegen wir es als Maklervertrieb der Provinzial mit den Marken, die wir haben, hin, das glaubwürdig auch nach außen zu bringen und auch nicht zu Verwirrung zu stiften. Genau. Das ist sicherlich ein Thema, woran wir arbeiten können und auch werden, ehrlicherweise. Ne? Das andere sind Prozessketten, dass man sich genauer anguckt, wo haben wir noch Möglichkeiten zur Optimierung. Ich bin jetzt ein Fan von dem, was ich mitbekomme, ohne jetzt die rosa-rote Brille aufzuhaben, aber ich finde es wirklich gut, was wir tun. Aber auch da gibt es überall sicherlich noch Nuancen, wo wir eher für den Maklervertrieb noch das ein oder andere justieren können. Das muss man wollen. Und da muss natürlich auch am Ende des Tages der Case auch immer passen, gar keine Frage. Ne? Da sind Themen. Von den Menschen, die ich habe, bin ich begeistert. Also ich muss sagen, das Team um das Kompetenzzentrum Makler begeistert mich und das freut mich auch, das macht mir die Arbeit auch leichter.
Klar.
Das ist gut. Mit Stefan habe ich gerade die tolle Möglichkeit, einfach einen langen Zeitraum gemeinsam zu agieren, der mich einführt, der sein Netzwerk übergibt und Co. Das hilft mir auch, um da besser die Anforderungen, Erwartungshaltung der Provinzial gegenüber zu verstehen und zu managen. Ne? Und da sind wir auf einem guten Weg. Im Konzern braucht halt alles ein bisschen länger. Klar, da muss ich Überzeugungsarbeit für unseren Vertriebsweg leisten. Bin da aber guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Also deine Frage, ich sag mal, diese Markenidentität aufzubauen mit den richtigen Produkten, in denen wir stark sind, die der Makler von uns erwartet, in dem Service Agreement, was wir brauchen und aber auch zu schauen, dass wir dann Makler auch begeistern, die uns heute vielleicht noch nicht kennen, in Bayern, Baden-Württemberg zum Beispiel oder anderen Bundesländern, wo eine Provinzial noch nicht so bekannt ist.
Mhm. Letzte Frage vielleicht noch kurz. Ja. Wo siehst du die Provinzial Ende des Jahres?
Ende des Jahres.
Oder vielleicht auch in 3 Jahren. Vielleicht ist der Horizont weiter. Ist vielleicht besser.
Naja, am Ende.
Im Konzern dauert ja alles ein bisschen länger.
Wir hatten ja über KI gesprochen, das schon sehr weit ist. Wir haben eigene LLM-Modelle, Henriette, als Beispiel, wo ich glaube, dass wir da schon Vorteile haben gegenüber anderen, was man von außen auch vielleicht gar nicht immer erwartet bei einer Provinzial. Da sind wir schon doch ein ganz schönes Stück weiter als vielleicht der ein oder andere. Das finde ich gut. Eine Provinzial ist sehr finanzstark. Die Fusionen sind jetzt ein paar Jahre her zwischen Düsseldorf und Münster. Das ist auch gut. Man hat da, glaube ich, einen festen Blick drauf, wohin sich die Reise bewegt. Du hast aber schon selber klar gesagt, bis Ende des Jahres wird wahrscheinlich jetzt nicht sonst viel passieren. Im Maklervertrieb gucken wir schon, dass wir bis dahin noch ein paar Schritte weiter sind. Mhm. Aber auch da arbeiten die Mühlen langsam. Nur wenn sie dann arbeiten, dann richtig. Das kann man dazu sagen. Ich habe für eine Provinzial hat keine Themen wie andere Versicherer, wo man über Fusion nachdenkt und Co. Zumindest nicht wie jetzt bei einer Nürnberger zum Beispiel, wo man da heute auch Gutes drüber gelesen hat, dass sie sich jetzt auch gerade ja, gesund entwickeln, was ganz, ganz, ganz schön ist, dass wir im Versicherungssegment diese Marke auch behalten. Mhm. Dennoch sehe ich für eine Provinzial eigentlich, wenn man die, ich sag mal, neuen Anforderungen, die es der Markt so hergibt, von KI bis hin zu demografischer Wandel, und das nimmt die Provinzial ernst, da die richtigen Schlüsse zieht, dann sehe ich da auch sehr positiv in die Zukunft.
Cool, das war ein schönes Schlusswort.
Sehr schön, ja.
Also noch gut zu tun für die nächsten 100 Tage auch.
Ja.
Und darüber hinaus.
Absolut, ja.
Dann wünschen wir dir alles Gute dafür.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Die News der Woche.
Telefon war gestern und ja, ist es auch heute noch. Aber nicht mehr nur. Denn Makler verlangen im Kompositgeschäft zunehmend auch digitalen Kontakt zu ihrem Maklerbetreuer. Das zeigt die Studie Kubus Makler 2025 Composite der Unternehmensberatung MSR Consulting, in der über 2000 Makler zu Wort kamen.
Darin stellen die Studienautoren fest, O-Ton, der Trend verschiebt sich klar Richtung digitale Betreuung als Hygienefaktor. Klassische Betreuung allein reicht 2025 deutlich weniger aus, um Makler zufriedenzustellen oder Geschäftswachstum auszulösen.
Um das mal mit Zahlen zu unterfüttern. 70% der befragten Makler werden derzeit durch Versicherer persönlich betreut. Von diesen Maklern wiederum sind 32% vollkommen und 36% sehr zufrieden damit. Kann sich sehen lassen, finde ich.
Und dann zeigt sich ein interessanter Effekt, gemessen am sogenannten Net Promoter Score, kurz NPS. Der gibt als Saldo an, wie gern Makler den Versicherer weiterempfehlen oder eben nicht. Hat sich der Maklerbetreuer ein Jahr lang gar nicht gemeldet, beträgt der NPS minus 20 Prozentpunkte. Makler raten also eher ab. Beschränkt sich der Kontakt auf klassische Kanäle, also persönlich, Telefon oder schriftlich, klettert der NPS immerhin über die Nulllinie auf 3 Prozentpunkte. Setzt der Betreuer aber zusätzlich auch mal eine WhatsApp oder eine ähnliche Nachricht ab oder ruft zum Beispiel per Videotelefon an, steigt der NPS auf überzeugende 19 Prozentpunkte.
Pangea Life zieht bei dem Immobilienfonds Pangea Life Co-Invest US Residential die Reißleine und wickelt ihn ab. Die Tochter des Versicherers, die Bayerische, teilt mit, man wolle Verantwortung für unsere Kundinnen und Kunden übernehmen und frühzeitig handeln, wenn sich ein Produkt nicht wie geplant umsetzen lässt.
Der Fonds war das erste Investmentvehikel, das Pangea Life außerhalb von Fondspolicen anbieten wollte. Das Geld sollte in Wohnprojekte im Süden der USA fließen und dort Mieten und Wertzuwachs erwirtschaften. Doch das Umfeld dort ist schwierig und die Nachfrage nach dem Fonds gering. So teilt ein Unternehmenssprecher mit, Anleger in diesem Produktsegment agieren derzeit deutlich zurückhaltender, Kapitalzusagen erfolgen langsamer. Gleichzeitig erfordern Projektentwicklungen im Wohnimmobilienbereich eine hohe Geschwindigkeit in der Umsetzung.
Den bereits investierten Anlegern soll kein Schaden entstehen. Pangea Life zahlt die Beträge vollständig zurück. Das umfasst auch etwaige gezahlte Aufgelder, sogenannte Agios. Wobei der Sprecher besonders betont, dass sich an der hauseigenen Sichtweise nichts geändert hat. O-Ton, unsere positive Einschätzung des US-Wohnimmobilienmarktes bleibt unverändert bestehen. Die Entscheidung richtet sich ausschließlich gegen die konkrete Produktstruktur in der aktuellen Marktphase.
Der deutsche Baufinanzierungsmarkt steuert auf einen Beratungsengpass zu. Zwischen 2024 und 2028 müssen Immobilienkredite im Volumen von 555 Milliarden Euro refinanziert werden. Gleichzeitig stagniert die Zahl der zugelassenen Baufi-Berater bei rund 58.000. Das geht aus einer Untersuchung der digitalen Weiterbildungsplattform Sachkunde-Gurus hervor.
Die anstehende Refinanzierungswelle treffe auf einen Markt im Umbruch. Während die Bauzinsen seit 2021 um mehr als 300% gestiegen sind, haben Banken seit 2014 mehr als 600 Filialen geschlossen. Die Sachkunde-Gurus warnen. Für Kreditnehmer, die zu Niedrigzinskonditionen finanziert haben, bedeutet das, ihre monatliche Belastung kann bei der Anschlussfinanzierung um mehr als 65% steigen. Ohne qualifizierte Beratung drohen vielen Haushalten finanzielle Engpässe.
Der Strukturwandel verlagere das Geschäft dabei von der Bankfiliale zu spezialisierten Vermittlern und digitalen Plattformen. Fast jeder zweite Kunde finanziere sein Eigenheim über unabhängige Berater statt direkt bei der Bank. Für den Marktzugang ist die Sachkundeprüfung nach § 34i Gewerbeordnung Voraussetzung. Deren Bestehensquote liegt bei etwa 65%, berichten die Sachkundegurus. Bis zu 80% der erfolgreichen Absolventen seien Quereinsteiger.
Der häufigste Schaden am Fahrrad bleibt Verschleiß. Dabei ist es egal, ob es sich um ein E-Bike oder um ein normales Rad handelt. Betroffen sind am häufigsten Reifen, Bremsen, Ketten und Zahnräder. Fahrradfahrer kennen das. Das hat eine Umfrage unter 6000 Fahrrad- und E-Bike-Besitzern durch den Fahrradversicherer und Leasinganbieter Linexo ergeben. Danach folgen eigenverschuldete Schäden wie Reifenpannen oder Oberflächenschäden durch ein umstürzendes Rad.
Ein weiteres Ergebnis: 46% der Fahrräder und 27% der E-Bikes sind komplett ohne Versicherungsschutz unterwegs. 40% setzen auf ihre Hausratversicherung. Diese greift jedoch häufig nur bei Einbruchdiebstahl zum Beispiel. Frappierend außerdem: über 90% bzw. 75% der Verschleißschäden an Fahrrad und E-Bike melden die Versicherten nicht ihren Anbietern. Auch technische Defekte, eigenverschuldete Schäden und Unfälle ohne Dritte, also Stürze zum Beispiel, geben sie nicht an.
Dabei übernehmen die Versicherungen die angezeigten Schäden zu rund 70% vollständig und zu etwa einem Viertel teilweise. Nur selten lehnen sie Schäden ab.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das lange Osterwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.